nächsten 1,5 Stunden machen wir hier bei Radio Frei gleich 2 Reisen. Zum einen reisen wir in eine Geschichte und zum anderen in das Jahr 2019.
Radio Frei.
Alle Wasserstein. So heißt der Debütroman von René Müller-Ferchland. Der Erfurter Autor war am 5. November zur Lesung hier bei uns auf der Freifläche bei Radio Frei. Er war nicht alleine, er hat sich einen Musiker mitgebracht. Martin Lavrenz spielte Gitarre und sang zwischen den Teilen der Lesung. Den Mitschnitt dieser Abendveranstaltung hören wir hier in den nächsten 1,5 Stunden.
Kind in dem Meer und hält für ein Spiel und weiß auch nicht mehr und weiß auch nicht viel. Da steht ein Mann Richtung See und schaut hinaus auf den Priel und weiß auch nicht mehr und weiß auch nicht viel. Auch bei Ebbe die Flut in meinen Adern. Auch bei Nordwind steigt die Hitze in der Gischt. Und eine Möwe lädt ihn ein, mit ihr zu fliegen. Doch jetzt nicht, jetzt noch nicht, nein, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht, jetzt noch nicht, nein, jetzt noch nicht. Jedes nicht geschriebene Wort ist eines zu viel. Jeder neue Tag geht fort, egal ob man's will. Was ein ganz kleiner Fisch schaut hinaus aus dem Priel und weiß auch nicht mehr und weiß auch nicht viel. Auch bei Ebbe rinnt die Flut durch seine Adern. Auch bei Nordwind steigt die Hitze in der Gischt. Und eine Möwe lädt ihn ein, mit ihr zu fliegen. Doch jetzt nicht, jetzt noch nicht, nein, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht, jetzt noch nicht, nein, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht, jetzt noch nicht, nein, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht, jetzt noch nicht, nein, jetzt noch nicht.
Ja, schönen guten Abend euch allen. Dieser Liedermacher dort mit Namen Martin Lavrenz, der hat schon öfters mal auf einer Bühne gestanden, vor allem mit seiner Band Blau und Blau, während das für mich heute Abend eher so eine Premiere ist. Deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt, seht mir das nach. Ich habe also nicht nur Gott sei Dank einen erfahrenen Bühnenmann neben mir, sondern jemanden, der Lieder geschrieben hat, wie das eben gehörte, Priel. Martins Lieder, die haben Elemente, die ich auch aus meinem Roman kenne und die zeigen Stimmungen auf, die ich auch mit meinem Roman verbinde. Darum habe ich, als ich dies das erste Mal gehört habe, habe ich gleich gedacht, das könnte gut passen mit einer Lesung zusammen. Ob sie denn passen, das überlasse ich euch. Wir überzeugt euch selbst. Wir heißen euch jetzt erstmal herzlich willkommen zu Alle Wasserstein und Lieder. Genau, mein Name ist René Müller-Ferchland. Ich lese heute aus meinem Roman, der dieses Jahr erschienen ist, Alle Wasserstein. Der ist in der Edition Kontrabass erschienen. Ich habe mich für die Lesung jetzt für 4 Stellen entschieden, von denen ich denke, dass die so ein bisschen einen Einblick darin geben, was die Geschichte ausmacht. Nach der Hälfte des Programms werden wir eine Pause machen, etwa eine Viertelstunde. Während dieser Pause könnt ihr gerne an diese Bar da hinten gehen. Für die Leute von Radio Frei, die das hier heute alles erst möglich gemacht haben, haben wir eine kleine Spendenbox aufgestellt. Ich glaube, da hinten auf dem Tresen direkt, ne, Marie? Danke. Genau, also die Leute sind unentgeltlich hier. Wir würden uns freuen, wenn da ein bisschen was zusammenkäme. Ich habe auch ein paar Exemplare meines Buches mitgebracht, die ich natürlich auch gerne signiere. Genau, nun soll es aber losgehen. Die erste Stelle, die ich lese, ist auch das erste Kapitel des Romans, überschrieben mit Preludio Nessuno, was so viel heißt wie Einführung des Niemands. Viel Spaß. Wie schwer war er sich doch schon selbst, hier in seinem abgedunkelten Atelier in der alten Villa Nessuno, wo er gerade ratlos und geduckt und etwas benommen immer weitere Kreise um einen großen Stein zog, der erst vor wenigen Stunden auf den breiten, mitten im Raum stehenden Sockel gehievt worden sein konnte. Dieser Stein war mächtig, rau und unbelassen. Der Bildhauer Rigaud war davon fasziniert wie abgestoßen. Letzteres, weil er so faulig und immer fauliger roch, so dass Rigaud bald nicht mehr umhin konnte, die schweren Vorhänge auseinanderzureißen, die ächzenden Flügeltüren zum Balkon zu öffnen und über die Brüstung gebeugt in den Himmel hinaus nach Atem zu ringen. Dabei konnte er noch kaum ausmachen, woher der Schwindel eigentlich rührte. Tatsächlich von diesem Stein oder von dem neuen O, das Salvador ihm gemischt hatte. Die heiße Luft durchdrang ihn und den Raum sofort. Und er lehnte sich erschöpft an den Türrahmen, hörte, als er wieder bei Atem war, in den Hof hinunter. Doch ausgerechnet zu dieser Stunde war keine Seele dort. Kein Lärm, kein Rufen, kein Spiel. Was ihn wunderte, wo waren denn alle? Rigaud sah misstrauisch zurück ins dunkle Atelier, zum fremden Stein, und fühlte sich ihm in unangenehmer Weise ausgesetzt. Dieser Stein konnte nur von Luca kommen, dämmerte es ihm langsam. Er hatte also tatsächlich einen so großen Stein bis in Rigauds Werkstätte bringen lassen. Er erkannte bald, dass er von der weißen Küste stammen musste. Von jenem Gestade musste er eben erst geschlagen worden sein. Ein maßloser Zorn überkam ihn auf diesen Luca, der die Ankunft dieses Ungetüms noch nicht einmal angemeldet hatte. Oh, er wollte ihn hinaustragen, wegstoßen, ausstoßen. Er wollte nichts als ihn zurückweisen. Doch wie? Die Einzelheiten der Verabredung fehlten in seiner Erinnerung. Er wusste nur noch, dass er ihn gebeten hatte, ihm eine Skulptur zu schaffen. Wie aber war er einfach dazu gekommen, ihm hier so ein rohes Ding in die Werkstatt zu setzen? Rigaud hatte sich etwas beruhigt und überlegte. Nun stand der Stein also schon einmal hier. Vielleicht ging es ja doch, bei offenen Fenstern? Er musste einfach den Meißel ansetzen, zu schlagen beginnen. Die Figur würde sich schon zeigen. Sie war ja eigentlich immer schon da. Rigauds Aufgabe lag doch stets nur darin, die Figuren, Skulpturen oder Fresken freizulegen, sie zu entblättern. Er würde sich unter keinen Umständen im Nachdenken verlieren dürfen. Eines ersten Schlags mehr bedurfte es nicht. Zudem winkte eine stattliche Entlohnung, erinnerte er sich immerhin. »Sollst du eine Skulptur bekommen«, dachte er beim Blick in den verwaisten Hof, »du wirst ohnehin nichts für dich Verständliches darin entdecken können. Ich werde dich mit meiner Skulptur nicht lobhudeln, das bilde dir nur nicht ein.« Seine Hände ballten sich unter diesem Entschluss zu Fäusten. Er sog noch einmal tief die nahrhafte Luft aus dem Hof der Villa ein, fasste sich und ging einen Schritt auf den übermächtig erscheinenden Stein zu. Die zurückgeworfenen Vorhänge fielen zusammen und der Raum verdunkelte sich wieder. Schon bald stieg in ihm die gleiche Übelkeit auf und es war ihm kurz, als wäre es unmöglich, den Kalkstein überhaupt zu berühren. Trotzdem trat er noch weiter ins Dunkel, ging an eines seiner offenen Holzregale und griff wahllos nach dem ersten Meißel, dem ersten Klüpfel. Durch die ungewöhnliche Stille von draußen hörte er seinen eigenen Atem, den er nur durch den Mund ein- und ausließ. Er setzte den Meißel an dieses raue, unebene Monstrum an, fand auch schon eine kleine Kerbe darin und hob den alten, wackeligen Hammer, um sich hineinzustürzen in das Gestein. Wie fern er dem Vollzug dieses ersten Hiebs aber eigentlich war, zeigte sich in seinem langen Zögern, dessen Stille ein plötzliches Klopfen an der Ateliertür abbrach. Auf das hin er sofort erleichtert von der Arbeit abließ. Auf seiner Stirn stand der Schweiß. Hinter dem knarzenden Holz stand eine schwarzhaarige Unbekannte im Halblicht und nahm ihn augenblicklich für sich ein, wie sie ihn voller Erwartung ansah, ihren Mund leicht öffnete, wie um etwas zu sagen, ihn sodann aber wieder schloss, ohne sich bekannt gemacht zu haben. Nur ein Lufthauch entfuhr ihr. Ihr Geruch, der durch einen leichten Windzug ins Atelier wehte, erinnerte ihn an Schlafmohn. Da war er, Gevatter Papaver, süß und gefährlich, welch eine Wohltat in dieser stinkenden Hütte, dachte er bei sich und inhalierte. Sie roch also nach dem leichten Süden, doch ihre Haut, ihre hellen Augen hatten etwas von dem Norden. Während sie so in der Tür stand, überlegte er, ob er diesem Gefühl der Vertrautheit auch eine erinnerbare Begegnung zuordnen konnte, doch fiel ihm nichts Genaues ein, und so suchte er, eine peinliche Situation abzuwenden, indem er ihr überschwänglich die Hand schüttelte. Groß und schlank war diese feenartige Erscheinung, ihr dünnes, dunkles Kleidchen wehte um ihre zierliche Gestalt. Ja, war er mit ihr nicht schon einmal sehr nett zu zweit gewesen? Er griff nach ihr, zog sie zunächst zur Balkontür, um sie im Tageslicht ansehen zu können. Sie ließ sich das zögerlich, aber nicht widerwillig gefallen. Doch dort, an den Flügeltüren, wo der Kontrast zwischen ihrem nachtschwarzen Haar und der kreidegleichen Hautfärbung noch stärker hervortrat, schob sie sich fast unmerklich von ihm fort, entzog sich ihm. Ihr Spiel gefiel ihm und in ihm erwachte der Wunsch, sie zu greifen. Sie vereitelte dies aber schnell, indem sie auf den Stein deutete. »Was hast du? Was ist mit dem Stein?« fragte er verärgert. Doch statt eines Wortes hörte er nur einen ungewöhnlich hellen Ton, wie das leere Gellen eines Vogels. Da sah er auch schon im Augenwinkel ganz kurz etwas sich bewegen. Doch war in diesem Zwielicht nur schwer etwas zu erkennen. Da regte sich wieder etwas. Jetzt vermeinte er etwas gesehen zu haben, irgendein kleines Etwas, sogleich zum lästigen Begleiter der Schönen verurteilt. Er fragte sich, ob sie etwa einen Köter mitgebracht hatte und entschied, einen Hund würde er nicht dulden und sofort aus seiner Tür scheuchen. Aber Rigaud musste noch einen Schritt um den Stein herumgehen, um sich dem Eindringling zu nähern. Als er sich von der verführerischen Dame losreißen konnte, trat plötzlich neben dem unsäglichen Stein ein kleiner Mensch auf. Er wollte sich seiner Nüchternheit vergewissern, doch woher sollte er wissen, ob nicht sein letzter Rausch noch anhielte, ob er noch so lange und so intensiv wirken konnte? Noch nie hatte das O ihm ein solch überzeugendes Spektakel verschafft. Er riss die Vorhänge auf. Es stand ganz starr. Das Kind sah ihn fast ängstlich, mehr noch herausfordernd an. Es wurde unter Rigauds nun scharf gestellten Blick schnell größer. Die Proportionen blieben zwar die eines Kindes, der kleine Körper aber erhielt unfassliche Dimensionen. Der Kopf wurde größer, das tiefschwarze Haar voluminöser, die erregten Fäuste schienen sich zu riesigen Hämmern wandeln zu wollen. Chimäre! Das große Kindergesicht war erwachsen ernst, die rosigen Lippen leicht aufeinander gepresst. Doch viel mehr waren da Augen, so hell wie das Licht, das nun ins Atelier drang. Der Blick in diese hinein ließ ihn schaudern, er fühlte sich unfähig, ihnen standzuhalten, wandte sich ab, richtete seinen Blick auf die Umrisse des Kindes, die ganz langsam wieder klarer und realer erschienen, denn es sank allmählich auf seine ihm angemessene Größe zurück. »Das musste sein Schreck gewesen sein«, meinte Rigaud, »dass hier ein Kind im Dunkeln stand.« Wieder gefasster kam er ihm noch einmal näher, diese Augen genauer zu betrachten und gewahrte, dass in ihnen etwas aufbrandete, das er nicht ertragen konnte, das ihn wie ein Stich durchfuhr, vor Gefahr und Erinnerung und Schmerz. Sich selbst schützend wendete er sich ab, driftete wie benommen zurück und berührte in seinem Taumel versehentlich den großen Brocken hinter sich, der plötzlich ins Wanken geriet. Rasch drehte er sich um und suchte ihn zu beruhigen, auf dass er wieder stillstünde. Das Auftauchen dieses kleinen, vielleicht fünfjährigen Bubs machte ihn wütend. Er sah dorthin, wo dieser eben noch gestanden, wo er nun aber nicht mehr zu finden war, sondern in einer anderen Ecke bei den offenen Regalen. Der Stein beruhigte sich wieder, und doch wurde Rigaud ganz schwindelig. »Was wollt ihr hier?« fragte er zuerst den Jungen, drehte sich dann zu ihr, die ihn flehentlich ansah und sich dann wieder flatterhaft bewegte, zum Kind lief und nur Töne von sich gab wie eine Umnachtete. Er folgte ihnen, er musste erfahren, was es mit ihrem Besuch auf sich hatte, doch sie flohen wieder hektisch. Sie musste nun im Vorüberlaufen ihrerseits den Stein touchiert haben, denn dieser geriet aufs Neue in Bewegung. Rigaud sprang hin, um den Stein mit seinen Armen aufzufangen, doch jener kam schnell wieder zur Ruhe. Nun war aber das Kind seinem Blick verloren gegangen, derweil die dunkle Schöne wieder woanders hinlief, und er suchte zu verfolgen, was hier geschah. Doch es war zu viel, ihm wurde mit einem Mal schwarz vor Augen. Alles vermengte sich in einer undurchdringlichen Melange. Das Gewusel, diese Gestalten und über allem noch der Gestank des Steines. Alles wurde unerträglich und ließ ihn unabwendbar in eine Ohnmacht fallen. »Rigaud! Rigaud!« rief eine altbekannte Stimme. Er kam langsam wieder zu sich und öffnete die Augen. Er blickte in ein vertrautes, gutmütiges Gesicht, das ganz besorgt auf ihn zurücksah. Die Frau stützte seinen Kopf, hatte sich hingekniet und ihn zärtlich auf den Schoß genommen. Rigaud war ganz wohlig auf ihre Röcke gebettet. Er hörte ihre Kreolen klingen. »Amata, ich muss ohnmächtig geworden sein.« Sie nickte. »Ja, ich sehe schon. Was ist denn nur passiert? Ich habe ein dumpfes Gepolter gehört und bin gleich rübergekommen.« Er konnte sich nicht recht umsehen und lag bei den offenen Flügeltüren noch halb benommen. »Ich habe schrecklich fantasiert, sage ich dir. Zuerst war da dieser unselige Stein und dann ganz plötzlich eine Frau.« »Eine Frau, sagst du?« Sie sah sich verwundert um. »Ja, ja, ein gruseliges Weib, das mich gleich locken wollte. Aber die hatte ein Kind mitgebracht. Stell dir vor, einen kleinen Knaben, der mich ganz unverdrossen angesehen hat und hier im Atelier herumspukte. Das war wohl zu viel.« Er atmete kräftig aus. »Ein Kind, diese Augen, also.« »Aber Rigaud«, wendete Amata ein und bewegte ihren Oberkörper dabei, um von ihm fortsehen zu können. »Da ist der Stein.« »Was, der Stein?« »Ja, wirklich, ach nein. Aber auch ein Kind.« »Was, ein Kind? Das Kind? Ja, ja.« Er schnellte hoch und es wurde ihm abermals schwindelig. »Du scherzt doch, Amata.« Er stand entschlossen und wackelig auf, um sich zu vergewissern, musste aber feststellen, dass sie recht hatte. Da stand der riesige Stein und auch dieses kleine Ding. Letzteres aber viel weniger furchteinflößend als zuvor. »Das kann nicht sein«, sagte er im Angesicht des Kindes. »Das gibt es doch nicht.« »Rigaud, nun fass dich doch einmal. Da hat sich ein Bub zu dir verlaufen und weiß nicht wohin. Du machst ihm nur noch Angst mit deinen bösen Tiraden.« Sie stand auf, strich sich nicht einmal die Röcke glatt, ordnete nicht ihr wildes, rotbräunliches Haar, sondern ging bedächtig auf den Kleinen zu, der ihre Hand auf seinem Kopf gestattete. Sie blickte zu Rigaud und fragte, »Und eine Frau soll dabei gewesen sein, sagst du? Seine Mutter?« »Ja, ja, eine schöne, mit dunklem, langem Haar. Sie ist nicht mehr da?« Sie zog eine Braue hoch. »Sag es ihr, Kleiner, sag ihr, dass deine Mama vorhin noch hier gewesen ist.« Dieser blickte ihn jedoch nur starr an, ohne zu antworten. »Gruselig und zugleich schön, ja?« fragte sie und schüttelte dabei den Kopf. »Du warst heute Nacht bei Salvador, habe ich recht?« »Was hat das damit zu tun?« Und er ging zum Stein, wie um dessen Existenz zu überprüfen, »weil du ja ganz benebelt bist.« »Aber das Kind ist doch da, du neunmal Kluge, da steht es.« Und er zeigte auf es, als könne es als Beweisstück gelten. Also kann es doch keine Fantasterei gewesen sein. Rigaud klopfte sich ab und fügte noch geneigten Kopfes hinzu, auch wenn mir das viel lieber gewesen wäre. Amata schüttelte fortwährend ihren Kopf und beugte sich dann hinunter zu dem Jungen. »Du bist ganz verschreckt. Kein Wunder. Aber warum gehst du denn ausgerechnet zu dem da?« und zeigte auf Rigaud. Dieser stampfte auf. »Madame!« »Nun hab dich nicht so«, raunte sie ihm zu und sprach dann leise zum Kleinen, »dein Magen knurrt ja, komme zu mir, ich gebe dir was.« Und sie ging mit ihm, der ganz leichtfüßig folgte, aus dem Atelier über den Flur hinüber in ihre Wohnung. Er hörte ihre Schritte auf dem Holzboden, die des Jungen nicht. Rigaud fasste sich an den schweren Kopf und konnte gar nicht begreifen, was hier geschehen war. Hatte die Geheimnisvolle den Jungen vergessen? Hatte sie ihn abgegeben? Warum denn an ihn? Er blickte voller Groll auf den Stein, ging den beiden dann aber wie selbstverständlich nach. Amata deckte bereits den Tisch und als sie sah, dass Rigaud ihre Stube betrat, sagte sie, ach, und stellte ihm einen Teller hin. Den weißen Brotlaib sollte Rigaud schneiden. Na sieh, du kleiner Schatz, Brot und Käse, nimm, sprach sie zum Kind. Und zu trinken sollst du auch bekommen. Sie goss aus einer Karaffe frisches Wasser in ein Glas. Der Kleine hatte sich hingesetzt und die Arme seitlich auf die Bank gestützt. Er sah den beiden zu, nahm aber nichts. Amata setzte sich dicht neben ihn und schaute ihn mütterlich an. Gibt's denn sowas? Fällst doch gleich um vor Hunger, iss doch. Auch Rigaud hielt ihm vergebens das Brot hin und er wurde etwas verdrießlich. Lass ihn, sie streichelte den Kleinen, der aber starr sitzen blieb. Dieses Wesen mit den dunklen Haaren war ihm nicht geheuer. Diese kleine Gestalt machte ihn auf eine Weise sogar nervös und er wünschte es fort. Wäre die Schöne doch nur ohne es gekommen. Dann fragte er sich, sind denn alle Kinder so stumm? Sie wandte sich wieder an den Kleinen. Wie heißt du eigentlich? Auch daraufhin hüllte dieser sich in Schweigen. Zumindest sah er jetzt zum Brot. Gnomo, entfuhr es Rigaud etwas hämisch, wofür er einen bösen Blick von ihr erntete. Eine andere Bezeichnung fiel mir aber beim Anblick des Kleinen nicht ein, dessen Gesicht ganz rund war, so rund, dass Rigaud sich nicht vorstellen konnte, wie es je kantiger werden könnte. Schließlich griff er dann doch zum Brot. Na siehst du. Ach du! Nach einer Weile fokussierte sie Rigaud, der sich inzwischen an Brot und Käse satt aß, und fragte ihn, was willst du eigentlich aus diesem Stein machen? Er ist monströs. Ich habe gesehen, wie ihn 6 Männer hereingetragen haben. Du hast sie also eingelassen. Ich habe sie nur nicht gehindert, entgegnete sie ihm und schob dem Jungen eine zweite Scheibe Brot hin, die dieser aber nicht anrührte. Was echauffierst du dich eigentlich so? So hast du es doch mit Luca verabredet. Natürlich, dass er dir so schnell einen herbringen würde und dann noch einen solch großen, das war nicht zu erwarten. Das war gar keine rechte Verabredung, sagte er im Aufstehen und dachte, Lukas Schergen bemerkst du, die schöne Frau mit dem Kind aber nicht. Ich weiß nicht, was du hast, du bist heute unleidlich, du alter Bock. Spar dir das, Amata, du hast leicht reden, die hat man nicht ins Haus geschleppt, was du nicht willst, sagte er und konnte sich nicht eines Blickes zum Kind erwehren. Du Ekel! Er schob gleichgültig seinen Stuhl an den Tisch. Da fragte sie ihn, kannst du dich denn nicht in das Kind hineinversetzen? Oh doch. Und er tat einige Schritte zur Tür. In seinem Rücken hörte er, wohl war er durch dich so verschreckt, das. Doch darauf mochte er nichts mehr antworten und verließ ihre Stube. Sollte Amata, wenn sie sich in dieser Rolle gefiel, Amme für das Balg spielen, bis die wahre Mutter zurückkäme und den Spuk beendete.
Sitzt du noch im Großraumbüro und bist über nächsten Kaffee froh? Du freust dich auf den Feierabend. Jetzt musst du nur noch was zum Feiern haben. Wieder mal gegen eine Wand gerannt, wieder mal ausgebrannt, wieder mal stecken geblieben. Wieder mal den Kopf zerrieben. Liegst du wieder auf der Couch? Schlägt dein Kopf schon 20-15 auf dem Kissen auf? Durch deine Lider läuft das Krimi-Flimmern. Im Traum hörst du das Opfer wimmern. Wieder mal gegen eine Wand gerannt. Wieder mal ausgebrannt. Wieder mal stecken geblieben, wieder mal den Kopf zerrieben. Reiß die Mauern ein, lauf, lauf. Reiß die Mauern ein, lebe, lebe. Reiß die Mauern ein, lauf, lauf. Reiß die Mauern ein, lebe, lebe. Du wolltest doch nur ein Glücksbärchen sein. Jetzt bist du auf deinem Trip allein. Hast du dich vielleicht selbst betrogen? Auf deiner Suche nach dem Regenbogen. Wieder mal gegen eine Wand gerannt. Wieder mal ausgebrannt. Wieder mal stecken geblieben. Wieder mal den Kopf zerrieben. Reiß die Mauern ein, lauf, lauf. Reiß die Mauern ein, lebe, lebe. Reiß die Mauern ein, lauf, lauf. Reiß die Mauern ein, lebe, lebe. Wieder mal gegen eine Wand gerannt, wieder mal ausgebrannt, wieder mal stecken geblieben, wieder mal den Kopf zerrieben. Reiß die Mauern ein, lauf, lauf, reiß die Mauern ein, lebe, lebe. Reiß die Mauern ein, lauf, lauf, reiß die Mauern ein, lebe, lebe. Reiß die Mauern ein, lauf, lauf, reiß die Mauern ein, lebe, lebe. Reiß die Mauern ein, lauf, lauf, reiß die Mauern ein, lebe, lebe.
Ja, Martin Lawrenz, vielen Dank. Gerade ist auch unsere Hauptfigur Rigaud gegen Mauern gelaufen. Ihr habt miterlebt, wie er mit einem Stein und mit einem Kind konfrontiert wurde und wie er hofft, dass beides von alleine weggehen wird. Sadistisch, wie man als Schriftsteller so ist, habe ich mich dann dafür entschieden, ihm beides noch etwas länger aufzubürden. Bis zu dieser zweiten Stelle, die ich jetzt lesen werde, sind nur ein paar Tage vergangen. Rigaud und Amata, die ihr jetzt schon ein bisschen kennengelernt habt, leben unter etwa einem Dutzend anderer Künstler, die in der nächsten Szene vorgestellt werden. Ob Rigaud da auch wieder gegen eine Wand rennt oder schon eine Mauer einreißt, werdet ihr sehen. Ich vermute zumindest, dass in die ominöse Sache mit dem Stein und dem Bürgermeister Luca ein wenig Licht gebracht wird. Isabella kam aus ihrer Wohnung. Etwas später trat Lev aus derselben Tür und blickte sich um. Bald saß der junge Student auf der Mauer, das neue Pärchen schaute auf das Fensterbrett gelehnt, aus seinem Zimmer und zuletzt schritt auch noch Amata durch das Portal. Rigaud wurde es eng. Er war einmal um den Brunnen gewandert und erstarrte nun unter dem Anblick Amatas, die vom Markt zurückkam. Sie stellte den Karren ab, in dem noch so viel Obst lag wie gestern. Ihr Blick auf die anderen, auf Tamara, die einfach ein Lied zu singen begonnen hatte, war zärtlich. Als auf Rigaud fiel, wurde er sorgevoll. Sie ging zu ihm hin. Rigaud, was war denn da mit Luca? Nichts war mit dem. Er will den Stein nicht zurücknehmen, sprach er betont leise. Natürlich nicht, sagte sie und kratzte sich am Kopf, beugte sich aus Verlegenheit hinunter zum Boden ihres Karrens und hob einiges Obst heraus. Und sie ging herum zu Tamara, deren Singen sie kurz unterbrach, indem sie ihr eine Erdbeere in den Mund steckte. Der Kleine erhielt ebenfalls eine. Sie schlenderte weiter zu den Neuen ans Fenster und knickste, stellte sich vor. Amata, es ist mir ein Vergnügen. Die beiden antworteten ihr freundlich und bekamen ein paar Beeren. Dem Studenten reichte sie ein Pfirsich hinauf auf die Mauer. Der biss hinein, spie das Stück aber gleich wieder aus. Der ist noch gar nicht reif, Amata. Ach je, bedauerte sie peinlich berührt. Dann nimm doch hier einen Apfel, sagte sie. Und er befand ihn offenbar als wohlschmeckend. Für Lev, der auf dem Treppenabsatz saß, suchte sie in ihre Schürze, griff eine Kiwi heraus. Er besah sie sich, drückte einmal darauf und sie fiel tragisch zusammen, so dass ihm der grüne Saft über die Hand lief. Und dies ist schon zu lange, Amata, rief er grinsend. Sie war aber schon bei Isabella angelangt und drehte sich nur ein wenig verdrossen zu ihm um. Ach, halt den Schnabel. Und lächelte dann doch. Rigaud trat als einziger an sie heran und griff ihr frech in die Schürze, woraufhin sie ihn fortschob und etwas für Isabella suchte. Für Rigaud hatte sie nur Worte. Rigaud, der ganze Ärger ist nur auf dein übertriebenes Gebaren zurückzuführen, du... Übertriebenes Gebaren? Fragte er und plötzlich schienen alle im Hof zuzustimmen. Oh ja, sagte Tamara, die dem Kind kein Lied hatte entlocken können, der daraufhin die Wäsche wieder eingefallen war. Und wie, bestätigte Isabella. Der Student nickte. Der neugierige Junge saß mit großen Augen wieder bei Daphne und fühlte sich augenscheinlich wohl. Rigaud war verblüfft und konnte nur zusehen, wie Lev diesen Moment ausnützte und sich breit lachend aufrichtete. Ha! Alles noch Untertreibungen. Wie von Sinn warst du ja, Rigaud, rief er laut und blickte hoch bis unter das Dach der Villa, wo aus dem Fenster Salvador spähte, um gleich wieder zu verschwinden. Und kaum zu bremsen. War ich das? Fragte Rigaud ohne Ernst zurück und erntete ein neuerliches Getuschel. Es schmerzte ihm im Rücken. Am liebsten hätte er sich hingelegt, doch er musste stehen bleiben. Zu einem Überfluss stahl ihm Lev fast unbemerkt sein Barett vom Kopf, setzte es sich selbst auf und wollte anscheinend ein kleines Schauspiel geben über dem Bildhauer. Mit ausschweifenden Armbewegungen begann er, eine Lobpreisung zu verkünden. »Luca, oh Luca, hier sieh, dieser Brunnen, den habe ich geschaffen!« Dann nahm er das Barett ab, stellte sich flugs dem imaginären Rigaud gegenüber, zog seinen Kragen straff, ging etwas in die Knie und ließ Luca nicken. Als Rigaud sprach er weiter: »Luca, oh Luca, alles, was ich tue, wird so schön wie dieser Brunnen. Ist er nicht wirklich vollkommen?« »Da du davon sprichst, Rigaud, ich könnte mir ja vorstellen, also eigentlich wünschte ich mir...« »Ja, was denn, Luca, was denn?« »Vor dem Rathaus fehlt mir noch etwas.« »Ach, vor dem Rathaus? Ein Brunnen? Ja, ein Brunnen?« Isabella brach in Kichern aus über Levs Spiel. Der ließ sich nicht ablenken und fuhr unter den aufmerksamen und erheiterten Augen aller Anwesenden als Luca fort. »Ein Brunnen? Dein Brunnen ist ja zu Zierde sehr schön.« Und ging dabei um Rigaud und den Brunnen herum, fasste einmal mit der Hand tief hinein, hielt sie sich skeptisch beäugend vors Gesicht und sagte weiter: »Doch führt er gar kein Wasser. Was soll das?« »Gleich viel. Funktional muss es auch nicht sein. Das liegt gar nicht in deiner Kunst.« »Wie wäre es mit einer Büste?« »Eine Büste von mir. Ach, weiß Gott, nicht vor dem Rathaus.« »Was sonst?« Lev schien es trotz des schnellen Wechsels immer noch nicht schwindelig zu werden. »Ich weiß nicht recht, vielleicht, oder doch nicht, eine Skulptur. Das Abstrakte ist ja deines mehr.« Und Lev setzte eine Pause, schob sich langsam das Barett wieder auf, hob den Kopf und rief wie von aller Vernunft losgelöst und mit sich überschlagenen Worten: »O Luca, Luca, bring mir einen Stein, und ich schlage dir etwas, etwas Unvergleichliches aus ihm.« Und Luca antwortete fast verlegen: »Nun ja, also es war bisher nur eine Idee, aber wenn du dich so...« Der Levsche Rigaud fiel ihm sogleich ins Wort: »Etwas Unvergleichliches, mein Luca.« »Nun gut, warum es nicht wagen? Ich nehme dich beim Wort, nimm mich beim Wort.« Und Lev schlug mit sich selbst ein, Isabella prustete los, begann zu klatschen, Tamara und die anderen fielen in den Applaus mit ein. »Nein«, flüsterte Rigaud, sich am Brunnen stützend, im Versuch, den stechenden Schmerz aus seinem Mark herauszuatmen. Er konnte sich nicht vorstellen, sich und die Villa so vorgeführt zu haben. Beleidigt kläffte er den Schauspieler an. »Ein tolles Spiel, Lev, ein tolles Spiel.« »Ich dank's dir, lieber Rigaud«, antwortete Lev in ruhigem, ernsten Ton. »Doch mein Spiel konnte nur geringer werden als deins.« Und er verbeugte sich, nahm das Barett vom Kopf, das ihm Rigaud gleich entriss, und bekam weitere Ovationen. »Genau so war es«, fügte vom Lachen ganz trunken Isabella noch an und schloss: »Doch bei dir, Rigaud, habe ich nicht halb so viel gelacht.« Rigaud wollte vor Scham und Groll flüchten und sah sich um, doch nun war jeder Winkel des Hofs gefüllt. So blieb ihm nichts anderes, als um den Brunnen herumzulaufen, dem Schmerz zu fliehen, am Studenten vorbei, der zwar vom Schreiben aufgesehen hatte, der Lev und Isabella aber nicht widersprechen wollte, dann zu Daphne, die ihren Kopf hob, um ihn anzusehen, doch er wandte sich schon vorher ab, und schließlich Amata und Tamara, die Wäsche über die Leinen warfen und still blieben. Und ihm war, als verrieten sie ihn. Da meldete der Neue, der Blonde, sich über das Fensterbrett im Parterre weit hinauslehnt: »Warst du wohl betrunken?« Während seine Begleiterin ihm Einhalt gebot: »Sch, sch.« »Nun nimm das Stück doch nicht so bitter«, rief Lev von der Treppe herüber. »Ich donner dir gleich eine«, schrie Rigaud. Da sprach Amata endlich ganz ruhig: »Zurück nimmt er ihn ja nun nicht und wird es nicht, also musst du wohl.« Obgleich sie recht hatte, strafte er sie mit einem bösen Blick. Und dann sah er ohne jede Illusion zum Jungen, wegen dem er überhaupt nur hier war. Tamara legte ihm versöhnlich die Hand auf die Schulter. »Oder wir werfen den Brocken auf die Rue.« Isabella ließ verlauten: »Es hat ja außer Luca und uns keiner davon gehört.« Lev stellte sich in Pose und verkündete: »Nein, nein, Rigaud muss den Stein schlagen, er muss es, ganz gleich wie berauscht er auch war.« Und von eigenartigem Großmut gepackt, trat er an Rigaud heran: »Schlag etwas aus dem Stein und lerne daraus.« Und der stand wie gelähmt in der Mitte, beinahe eins mit dem Brunnen, an dem er sich hielt, von allen angesehen und beurteilt. »Lernen«, sagte Rigaud leise und konnte sich nicht zurückhalten, Lev zu antworten: »Du warst nicht halb, Rigaud.« Er wandte sich zum Brunnen, entdeckte mit der Hand Kieselsteine darin und spürte ihn für einen Augenblick nach. Amata versuchte, den ernst zu nehmen, bot ihm ein Obst aus der Schürze an, das Rigaud aber nun verschmähte.
Hast du gehört, wie es uns geht? Dass die Welt mehr kriecht, als dass sie sich dreht. Hast du gehört, wie es uns geht? Im Radio. Hast du gehört, wie es um uns steht? Kurz vorm K.O. Hast du gehört, wie es uns geht? Und bist du nicht froh, dass du noch tanzt? Welt vorm K.O. und du tanzt noch. Welt vorm K.O. und du tanzt noch. Barfuß im Regen und du tanzt noch der Sonne entgegen und du tanzt und tanzt und tanzt und tanzt. Krieg und Frieden, heiß oder kalt, Steine und Scherben oder Wiese und Wald, Rot, Grün, Schwarz, Gelb, keine Farbe, die hält, unten drunter immer grau und grau. Mir wird flau, mir wird flau, denn auch Piraten, die nichts wissen, meutern, beschissen, mir wird flau. Megabazillen, Hirn, die uns killen, schmelzende Pole, Atom oder Kohle, Langstreckenraketen und religiöse Feten, Islamist, Faschist oder radikaler Christ, Christ oder Moslem, Christ oder Moslem, Christ oder Moslem, stehen bleiben oder wegrennen, Christ oder Moslem, stehen bleiben oder wegrennen. Welt vorm K.O. und du tanzt noch. Welt vorm K.O. und du tanzt noch. Barfuß im Regen, der Sonne, der Sonne, der Sonne entgegen. Und du tanzt und tanzt und tanzt und tanzt. Papst oder Banker, alles arme Verschränker, der Armut zum Wohle, zum Mittag, Schuhsohle, ein schmerzender Rücken kann auch entzücken. Bombe, MG, was tut kürzer weh? Entscheiden, entscheiden, sich in die Scheiße reiten, nicht von selbst wieder rauskommen. Selbst um nicht von selbst wieder rauskommen. Selbst um. Denn wir sind individuell, alle ungleich schnell. Gewinner beim Burnout ist der, dem zuerst der Kopf raucht. Hast du gehört, wie es uns geht? Hast du gehört, wie es um uns steht? Hier im Nirgendwo. Hast du gehört, wie es uns geht? Kurz vorm K.O. Hast du gehört, wie es uns geht? Und bist du nicht froh, dass du noch tanzt? Welt vorm K.O. Welt vorm K.O. und du tanzt noch. Barfuß im Regen und du tanzt noch der Sonne entgegen und du tanzt und tanzt und tanzt und tanzt. Welt vorm K.O. und du tanzt noch. Welt vorm K.O. und du tanzt noch. Barfuß im Regen, der Sonne, der Sonne, der Sonne entgegen und du tanzt und tanzt und tanzt und tanzt. Hast du gehört, wie es uns geht? sicher, dass es weitergeht? Habt ihr gehört, dass es weitergeht? Bei Radio Frei, René Müller-Ferchland ist auch, dabei. Alle Wasserstein.
Dankeschön. Das Lied heißt Subjektiver Eindruck im Original von Martin Lavrenz. Dankeschön. Einen solchen subjektiven Eindruck habt ihr euch also inzwischen von den Nessunos machen können, die dieses alte Herrenhaus irgendwo in Südeuropa bewohnen und die auf jeden Fall ziemlich gerne tanzen. Ihre Meinung dazu, ob Rigaud den Stein nun beschlagen muss oder nicht, scheint nicht ganz so eindeutig zu sein, geht aber zumindest in die Richtung, dass er es tun und sein Wort halten muss. Der ist verzweifelt und grollt den anderen, sucht aber natürlich nach einer Lösung für seine Misere. Bis zur nächsten Szene, die ich jetzt lese, sind 2 Wochen vergangen. Ihr werdet sehen, dass in dieser kurzen Zeit doch einiges passiert ist. Rigaud muss sich nun entscheiden, stehen bleiben oder wegrennen. Es regnete noch immer und stärker vielleicht, doch niemand tanzte mehr im Hof. Der Himmel über der Villa war finster und es schien nun mit einem Mal all der Regen fallen zu wollen, der so lange vermisst worden war. Rigaud stand unter dem Vordach auf das schmiedeeiserne Geländer gestützt und betrachtete nervös, wie der lehmige Boden um den Brunnen herum vor den Wassermengen zu kapitulieren schien und wie sich das Regenwasser in großen Pfützen staute. Schwallartig trat es auch über den Rand des Brunnens, den er einst geschlagen hatte. Es war eigenartig, ihn so gefüllt zu sehen. Er gab sich ganz diesem starken Eindruck hin. Der Stein, aus dem der Brunnen war, was war das für ein schöner Stein gewesen? Wie unmittelbar hatte er gewusst, was in ihm verborgen war. Jahre war das her. An das Gefühl, an die Momente des Schlagens, an all die Tage, die er für diesen Brunnen gebraucht hatte, konnte er sich bis ins Detail erinnern. Und was war das für ein Gefühl gewesen? Freilegen, entblättern, peu à peu. Er blickte in die trockene Dunkelheit seines Ateliers und fand sich ganz unvermittelt und entschlossen drinnen wieder. Was wollte er um dieses Gefühl geben? Jetzt oder nie, Amboss? Er stellte sich vor dem Klotz auf und fühlte sich ihm gewachsen. Der Stein eignete sich noch gut, um beschlagen zu werden. Die Balkontüren waren geöffnet, der Regen prasselte auf die Stufen, die in den Hof hinunterführten. Und Rigaud zog seinen liebsten Klüpfel heraus und ging auf den Stein zu wie auf einen argen Widersacher. Vermaledeiter, dachte er und setzte den Meißel an, fand auch Halt in dem rauen Kalk und hob den Klüpfel mit einer ausschweifenden Armbewegung. Bildhauer war er, ja, er war es. Sein Arm rotierte im Schultergelenk. Und er spürte die Anspannung, aber auch die Kraft, die sich in ihm anzeigte. Als er ausholte und es bereits unvermeidlich war, dass er den Meißel und damit den Stein treffen würde, nahm er wahr, wie der Holzgriff immer leichter wurde und wie ein enormer Krach hinter ihm losbrach. Der Aufprall des Eisenstücks auf den Holzdielen wirkte bis in seine angeschlagenen Knochen durch und er ging verzweifelt in die Knie. Der tosende Regenfall verschluckte sein Lachen. Rigaud lachte. Zuerst zurückhaltend, bald aber glucksend, ganz aus seiner verbrannten Brust heraus. Noch einmal lachen. Wieder zum Stein gewandt, fragte er sich, ob er einen anderen Klüpfel nehmen und es noch einmal versuchen sollte. Doch als er so darüber nachdachte, wurde es ihm viel lustiger bei der Idee, dass der Stein ihn begraben könnte. Er konnte es spüren, wie der Stein ins Wanken geriet, nach einer Seite vom Sockel zu kippen begann und er gerade dort stand. Er konnte es fühlen, das Gewicht und die Unwiderruflichkeit, seine Knochen konnte er brechen fühlen. Der Stein würde ihn stauchen, bis der größte Schmerz in ihm versiegen würde. Die scharfen Kanten, die zwischen den Kerben hervorstarkten, würden ihn erstechen. Der größte Schmerz wäre das, und wie sehnte er ihn herbei? Da nahm er bei den Gedanken an dieses Szenario wahr, dass gerade in diesem Augenblick rein gar nichts schmerzte. Er spürte dem Verdacht nach durch seinen ganzen Körper, von den Fingern zum Bauch und hinunter zu seinen zerschundenen Füßen und wieder bis hinauf zum verbrannten Kopf. Nichts schmerzte ihn. Er lehnte sich gegen die Wand und schaute zum Stein. In mir ist es wie eine glatte Oberfläche, ohne jede Wallung, ohne jede Welle. Ich fühle mich wie betäubt. Er sah neben sich zu seinem Regal zu dem ungeöffneten Päckchen von Salvador. Im Schatten dieses Ungetüms fand er sich wieder, und wie sehr war er zum Grollen aufgelegt. Er wollte Amata grollen, wollte dem Jungen grollen. Wie konnte er ihn grollen, da er an diesem Tag das Wasser überquert hatte? Jetzt kam es ihm ganz zu Bewusstsein, er hatte ein Wasser überquert. Und dem Stein wollte er grollen, er ahnte unter der rauen Schicht, die sich gegen das Nachtlicht abzeichnete, nichts, das er freilegen wollte. Wie könnte ich dich beschlagen? Ich bin kein Bildhauer mehr. Luca, Luca. Dessen verzweifelhafte Forderung hatte irgendeinen Anspruch auf Geltung vor einem wirklichen Bildhauer. Ich aber bin nun keiner mehr. Er suchte nach einem Vergleich, und da fiel ihm ein, verlöre Tamara ihre Stimme, so könnte man von ihr doch auch nicht verlangen, ein Lied zu singen. Er stolperte ungelenkt durch seine Zimmer, als suche er etwas Verlegtes, dabei war er sicher, es bereits gefunden zu haben. Er musste es nur noch tragen können. So aufgelöst wankte er zu seinem Regal, griff statt nach einem anderen Klüpfel nach einer Flasche, in der tatsächlich noch ein wenig Wein war, und überlegte, wohin sich wenden. Ganz schwer wollte er sein, als er sich niedersetzte vor Amatas Tür, den Rücken ans harte, geschlossene Brett gelehnt. Er sehnte sich nach der Leichtigkeit, die ihm geholfen hatte, sich vom Boden zu lösen, nach der Leichtigkeit seines Traumes. Er sank zur Seite wie unter dem Weidenbaum und sah zum unbeschlagenen Stein hinüber. Grollen wollte er, sich grollen, doch er konnte nur ein großes Glück fühlen. Alles schien sich vor ihm aufzulösen, niemand würde mehr nach ihm haschen wollen, niemand würde mehr von ihm erwarten können, dass er den Stein beschlüge. Die Lösung war gefunden, Rigaud war kein Bildhauer mehr. Amata. Am liebsten wäre er nun zu ihr gesprungen, hätte ihr alles bis ins Kleinste erzählt. Amata. Er atmete tief ein. Wie hatte sie damals ausgesehen? Er konnte sich vielleicht an das eine oder andere Brot erinnern, das sie ihm gegeben, an die eine oder andere Medizin, mit der sie ihm geholfen hatte, aber Amata hatte er nie gesehen. Amata, sie schlief jetzt wohl schon, musste sie doch morgen wieder in aller Frühe auf den Markt, an sie musste er nun und immer zu denken. War es wirklich geschehen, dass sie das Leintuch von seinem Gesicht gehoben, ihn angesehen hatte? Hatte er sich aufgesetzt, sich immer näher an sie herangeschoben, bis ihre Stirnen sich berührt hatten? Er konnte ihr starkes Haar jetzt noch so deutlich fühlen, ihre Haut riechen. Ja, er hatte sein Gesicht gegen ihres gedrängt, gegen sie, die ihre Lider geschlossen hatte. Ihre Augen unterschiedlicher Farbe, aus dem einen hatte Angst geblickt, aus dem anderen Wut. Ihre Köpfe hatten sich gegeneinander bewegt. Er hatte ihren sturen Kopf in seinen Griff genommen und ihr weinrotes Kopftuch gelöst, so dass ihr dunkles, wildes Haar hatte auseinanderfallen können. Wie wunderschön hatte sie ausgesehen, sie, die so lächelte. Haut an Haut. Es war ihm sofort wie eine Kur gewesen. Nein, sie hatte ihn nicht fortgeschickt. Sie hatte ihn in ihren Schoß genommen wie einen räudigen Kater. Amata, meine Amata, zu dir will ich hin. Zu ihr, zu ihren erlösenden Küssen, in ihren warmen Schoß wollte er, ganz versinken in ihr, zurück auf ihren Boden, auf dem sie ein Laken ausgebreitet hatte. Zu ihr, deren Streunerkleid er berührt hatte, an den Schultern, am Bustier, an der Taille. Er sah ihr Streunerkleid, das er ihr abgestreift hatte, darunter eine Streunerin gefunden hatte, die schönste, die er endlich gekost und die ihn gekost hatte, wie eine Löwin ihren König. Er hatte sich wiedergefunden wie am ersten Tag in ihrem Schoß und sich wohlgefühlt, als sie mit ihren Fingerspitzen über seine verbrannte, empfindliche Haut gefahren war. Er erinnerte sich daran, wie seine rauen Handflächen an ihren Schultern leichte Erhöhungen, Narben ertastet hatten. Auf ihr Zucken hin hatte er sich ihnen noch behutsamer genähert und sie betrachtet. Ihm war gewesen, als habe er ihr ein verbotenes Publikum sein dürfen. Dann ließ sie es geschehen. Seine Finger auf der narbigen Haut, auf ihren alten Verletzungen. Er erinnerte sich an ihr Genick, in das er sanft gebissen hatte, an ihre vorgegebene Gegenwehr. Sie hatte ihn geschlagen, ohne ihn zu berühren. Es waren Hammerschläge in seine Grundfesten gewesen, von einer Kraft, wie sie ein unverletzter Körper nicht aufbringen kann. Sie war ohne ihren Körper nicht zu denken. Sie hatte leise Töne von sich gegeben, die ihn nur noch bestimmten. Amata, du weißt nicht, wie schön du bist. Gerauft hatten sie wie zwei Junge, bis sie sich verloren hatten in etwas, das sie längst vergessen geglaubt hatten, verloren in dem Spiel, in dem sie sich nicht mehr gewachsen gefühlt hatten, sie so wenig wie er. Ungläubig hatten sie dann dagelegen, während draußen der Regenfall seinen Anfang genommen hatte, beieinander auf dem Laken und geträumt. »Sag, wusstest du, dass es da draußen ein Wasser gibt?« Er zeigte aus dem Fenster. »Ein Wasser? Was meinst du?« fragte sie, als hätte er den Regen meinen können, und strich ihm über die Wange. »Ich meine das Wasser, den Fluss, den Strom, hinter dem Dschungel.« »Dschungel? Strom?« Und sie lächelte, als glaubte sie, er wäre dem Jungen in seine Fantasien gefolgt. Er setzte sich auf, so dass ihr Beieinanderliegen gestört wurde. »Aber Amata, da draußen ist ein Fluss!« »Ach ja, natürlich, das kleine Bächlein.« »Bächlein? Es mag so klein sein, wie es will, es...« »Was, Rigo?« Sie setzte sich auf, suchte nach seiner Nähe. »Willst du sagen, es sei dir neu? Du hast es nicht gekannt? Aber es ist schon immer da. Im Sommer gehen wir ab und zu hin, um uns abzukühlen.« Er versank im Sinnieren darüber, ob sie recht haben könnte, und er es einfach nie gesehen hatte. Sein Magen knurrte leise. »Dort wart ihr also?« »Er wollte unbedingt.« Sie lächelte. »Er ist durstig, nicht wahr?« »Dreist ist er. Die Füße habe ich mir wund gelaufen. In einen Sturm bin ich geraten.« »Du hast dem Kind eine Freude gemacht.« »Freigeist«, flüsterte er vor sich hin. »Wie?« Und nachdem Rigo nichts antwortete, sagte sie, »Du hast Hunger.« Und ob er Hunger hatte, würde sie ihm etwas geben, als Dank? Er argwöhnte, dass sie ihm nur etwas geben würde, weil er auf den Jungen aufgepasst hatte. Würde er einen solchen Lohn annehmen wollen? Ihm missfiel die Rechnung, die sie aufmachte, seit der Gnomo da war. Doch dazu, all das oder anderes zu sagen, kam es nicht. Denn ihre tänzenden Finger auf seiner Haut ließen jedes misstrauische Wort in ihm versiegen. »Frei war ich nicht heute«, dachte er. Bald aber beherrschte ihn nur noch ein Gedanke. »Ich bin heute übers Wasser gelangt.« Er musste immer daran denken und an den Jungen und Amata. Ihm fiel ein, dass er ihre Tür selbst geschlossen hatte, nachdem sie beieinander gewesen waren. Nun dachte er nur noch an den Morgen. Er nahm einen weiteren Schluck und wollte an geistiger Klarheit einbüßen. Blümerant sollte es ihm werden, doch alles blieb ihm so klar. Er fuhr sich mit der Hand über den Arm und spürte, wie verbrannt er war. Es war ihm, als könne jeden Augenblick eine Libelle hier in den Korridor fliegen. Dieser Korridor war der einzige Ort, an dem er sein konnte. Wo würde er nun anders sein können als hier auf den Holzdielen, die von einer Wohnung zur anderen führten? Ganz still war es im Haus. So still, war es nicht immer just so still, bevor etwas geschah? Hörte er da nicht etwas? Ein Schnarchen von der Mansarde? Atemgeräusche der Lust von der mittleren Etage? Ein leises Spiel von Klarinette und Violine? Hörte er nicht ein Summen? Hörte er nicht, spürte er nicht den kleinen Leib des Kindes neben sich? Roch er nicht ihre Haut? Er hatte sie heute gerochen, und wie hatte er sie in sich aufgenommen? Doch nein, nein, da war nichts neben ihm, zu riechen und zu hören war ebenso nichts. Alle und alles schien verkrochen, nur Rigo begann hervorzukriechen, langsam hervorzukriechen. Und der Morgen...
Am Teich vom Schubert saßen wir, ich nen Saft in der Hand und du ein Bier. Du erzähltest Geschichten, ich hörte zu. Am Teich vom Schubert saßen wir. Ich und du. Aufs Wasser schauten wir hinaus. Du ein Brot in der Hand und ich auch. So aßen wir gemeinsam und mehr nicht. Aufs Wasser schauten wir hinaus. Du und ich. Gehen wir unter, steigen Luftblasen auf, streben nach oben, streben nach oben. Gehen wir unter, steigen Luftblasen auf. Der Stamm ist heute noch zu sehen, auf dem wir saßen und aßen und erzählten. Noch heute höre ich deine Stimme und dein Lachen leis, wenn ich am Teich spazieren gehe. Im Teich ist lang kein Wasser mehr und ich reim mir vergangene Zeiten her. Ich möchte dich festhalten und mehr nicht. Doch das ist bei Luftblasen so schwer. Mach's gut und tschüss. Gehen wir unter, steigen Luftblasen auf. Streben nach oben, streben nach oben. Gehen wir unter, steigen Luftblasen auf. Gehen wir unter, steigen Luftblasen auf.
Martin Lavrenz mit Luftblasen. Mach's gut und tschüss, sagt Rigo nicht. Er denkt aber doch ein bisschen wehmütig an seine Amata und den Jungen. Und er hat nun, um sie alle zu retten, beschlossen, nicht mehr Bildhauer zu sein. Aber kann der Vertrag damit ungültig werden? Ihr werdet ahnen, dass das nicht so einfach ist. Der Kleine hat Rigo inzwischen zu einem Wasserlauf geführt, wo sie zusammen auf die Oberfläche geschaut haben. Seitdem beginnt in Rigo etwas zu arbeiten, das mit einem furchtbaren Ereignis in seiner Vergangenheit zu tun hat. Lasst uns nun einmal schauen, wie der fünfte und letzte Abschnitt des Romans beginnt. Er heißt Duin Nocturne, was so viel heißt wie Dünen-Nachtmusik. Wir reisen damit etwa 1,5 Jahre weiter in der Geschichte. Duin Nocturne. Ungläubig und zugleich seltsam erleichtert erklomm er die ihm wohlbekannten Dünen, richtete sich aus den dunklen Niederungen auf und stellte seine Füße auf festeren Boden. Er fröstelte ein wenig, denn klamm heftete sich das Leinenhemd an seinen erschöpften Körper. Eine Erkältung werde ich mir holen, dachte er. Aber was ist schon eine Erkältung? An Land bin ich nun zurückgespült worden. Ich bin hier. Er sah nicht zurück, sondern allein vor sich zum schwarzen Wald hin. Heimkehren will ich. Ich will ihr alles sagen. In ihren warmen Schoß will ich zurück. Wärme und Trost, das ist alles, was ich will. Warum bin ich jetzt so leicht? Wohl, weil ich schon die Musik hören kann. Ich will in dieser dunklen Winternacht bei schummrigem Stubenlicht auf dem alten Kanapee sitzen, darauf warten, dass der Deckel aufgetan wird, unter dem die Klaviatur viel zu still liegt. Er hörte das Lied, die Töne wie Funken aus der Vergangenheit, als würden sie neben ihm gespielt. Diese Melodie, die so seicht beginnt, beflügelte seinen Schritt. Sie trug ihn weiter durch das unkenntliche Dickicht, aus dem die Äste sich bogen, als wäre Leben in ihnen. Eingefangen von diesem Gedanken und mit gerecktem Kopf, stolperte er über eine feste Wurzelschlinge, musste mit den Armen rudern, um nicht zu stürzen. Der Gedanke an die Stadt, an die Rückkehr, trieb ihn an, trieb ihn gegen Geäst und Gerank, das sich ihm immer wieder in den Weg stellte. Die Melodie wurde langsam dramatischer, ihm graute vor der beängstigenden Tiefe, die sie bald entfalten würde. Doch da spielte sie endlich etwas leiser, denn ein starker Wind erhob sich. Es war, als träte er aus der Nacht in den Tag.